Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich mega doll, dass ihr heute da seid. Ich glaube, ihr seid heute mein erster Podcast, wo wir zu dritt sind und nicht nur zu zweit. Also umso spannender. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr beruflich? Entscheidet gerne, wer bei euch anfangen mag.
Guten Morgen, ich bin Virginia. Ich bin eine der Gründerinnen von Mom Hunting.
Dankeschön.
Genau, dann halte ich es auch so kurz. Guten Morgen, ich bin Nadine Schneider, auch Co-Founderin von Mom Hunting mit Virginia zusammen. 42 Jährchen, Hamburgerin, genau.
Sehr cool, dankeschön ihr beiden. Ihr kennt euch ja schon seit einer ganzen Weile, soweit ich mich richtig erinnere. Und ich habe mich gefragt, ist es manchmal eigentlich auch schwer, wenn man sich gut kennt und so eng zusammenarbeitet? Wie ist es bei euch?
Ich kann gerne das Wort erstmal anfangen zu ergreifen. Das ist ja eine Frage an uns beiden. Vielleicht können wir sie auch beide beantworten. Ich finde es nicht schwer. Man muss dazu sagen, wir sehen uns ansonsten gar nicht so sehr im Alltag. Aber was das wirklich am allermeisten an Vorteilen mit sich bringt, ist einfach ein tiefgreifendes Vertrauen. Also tatsächlich weiß ich einfach bei Virginia so dermaßen, dass egal was sie sagt und tut, dass es immer zum Besten für uns beide und fürs Unternehmen ist. Und ich habe zu kaum einem anderen Menschen so viel Vertrauen wie zu ihr und weiß einfach woran ich da bin. Insofern ist das wirklich das Allerwichtigste, was das Tolle an unserer Beziehung ist. Und einfach dadurch, dass wir uns schon so lange kennen und wirklich auch durch Höhen und Tiefen und auch Familienbande und Streitereien und Herausforderungen gegangen sind, glaube ich auch, können wir uns sehr gut auch mit Konflikten oder auch Themen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wir uns einfach gerade nicht so einig sind, dass wir das auf jeden Fall auch ganz gut lösen können und dann ansprechen können. Genau, einfach weil da so ein riesengroßer Background ist, auf den wir dann auch zurückgreifen können, der das sozusagen einfach immer irgendwie auffangen wird. So glaube ich zumindest, genau.
Ja, ja. Virginia, würdest du noch was ergänzen?
Ja, tatsächlich. Ergänzend noch, dass wir uns so wohlwollend und wertschätzend begegnen, das ist etwas ganz Besonderes und das führe ich tatsächlich darauf zurück, dass wir uns so lange schon kennen und so viel schon gemeinsam erlebt haben. Und gleichzeitig kennen wir uns halt so gut, dass wir auch immer sehr, sehr genau wissen, wenn irgendwo der Schuh drückt, auch wenn man selbst das noch gar nicht so richtig weiß. Meistens weiß die andere das schon schneller. Ja. Und das ist einfach sehr hilfreich. Und wir achten halt beide auch aufeinander, wo wir können. Wenn gerade so das Thema Selbstfürsorge im Gründerinnenalltag kommt oft zu kurz. Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche besprochen, mal so ganz grob, und das müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen spezifizieren, aber dass wir, wenn wir es schon nicht schaffen, so sehr auf uns selbst zu achten in dieser wilden Zeit, dass wir zumindest aufeinander achten. Und dass wir dass wir darin irgendwie besser sind, anscheinend, als gerade auf uns selbst zu achten. Und dass wir das dann aber auch nutzen wollen, dieses Potenzial.
Ja, total wertvoll. Seid ihr der Meinung oder würdet ihr sagen, dass Frauen in unserer Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben führen können?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es ja auch genau da, wo wir ansetzen. Weil letzten Endes bis zu einem gewissen Grad mittlerweile immer mehr. Das auf jeden Fall. Letzten Endes, ich würde sagen, ne, wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin 42 Jahre alt. Ich glaube, es hat sich echt eine ganze Menge verändert, irgendwie selbst in den letzten 20 Jahren, was einfach auch Präsenz von Frauen in allen möglichen Themen angeht. In meiner eigenen Laufbahn war ich ganz, ganz oft auch die einzige Frau, was mir in dem Sinne, würde ich sogar fast behaupten, auch eher geholfen hat, einfach weil ich ganz gut klarkam mit den männergeführten oder männerdominierten Umfeldern. Aber ich würde sagen, da hat sich schon sehr, sehr viel getan, dass einfach viel mehr Gleichverteilung sozusagen, wenn wir jetzt vor allem auf den Berufskontext gucken, in dem wir beide quasi mit Mom Hunting auch unterwegs sind, dass da schon sehr viel mehr, zumindest bis zu einer gewissen Ebene, sehr, sehr viel mehr Gleichverteilung ist. Aber wenn man jetzt mal auf Selbstbestimmung schaut, Und das ist ganz ehrlich gesagt wahrscheinlich auch einer der Faktoren, warum ich persönlich mich auch irgendwann dafür entschieden habe, nicht Mutter zu werden. Weil für mich selber persönlich ist Freiheit einer meiner Kernwerte und dass ich sozusagen einfach wirklich auch eben die Autonomie über mein Leben habe, soweit man das überhaupt haben kann, ne, Kontrolle. Aber dass ich einfach immer den Eindruck hatte, dass sobald eine Frau Kinder in die Welt bringt, dass da dann ganz, ganz viel Glück dazu gehört, dass es dann eben weitergeht mit einer mit einem selbstbestimmten Leben, vor allem auch im beruflichen Kontext. Ja. Und meine Beobachtungen waren quasi da eher negativ oder beziehungsweise eher mit Fragezeichen besetzt. Gut, bei mir persönlich kamen jetzt noch ganz viele andere Gründe dazu. Ich bin auch sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung, dass ich keine Kinder bekommen möchte. Das passt auch viel mehr zu mir und meinem Lebensstil und so weiter. Aber letzten Endes ist dieses Thema Selbstbestimmung ein sehr, sehr starkes, was damit reinspielt, dass ich glaube, dass es immer noch nicht in 2023 so ist, dass die Selbstbestimmung für Frauen mit Kindern so weitergeht, wie sie vorher mal war. Genau, und diese Antwort, die ich jetzt gegeben habe, ist sehr stark jetzt aufs Berufsleben bezogen gewesen. Ne? Man kann es ja viel weiter noch ausholen, politisch und so weiter. Genau. Aber ich glaube, in unserem Kontext habe sie jetzt mal bewusst eingegrenzt. Ja, ja.
So meine Darf halt. Ich noch? Total, total verständlich. Darf ich dich noch kurz fragen, aus welcher Branche kommst du? Du hast gerade gesagt, aus der Branche, aus der ich damals kam oder wo ich früher gearbeitet habe, die war sehr männerdominierend.
Also mein Background ist quasi BWL und mein erster Job war in einer Unternehmensberatung. Okay. Genau, und letzten Endes, ich bin eingestiegen in Frankreich damals, was glaube ich noch ein bisschen weiter sogar, was das anging, war. Aber auch da war sozusagen einfach die Hierarchiepyramide, es war schon immer noch mehr Männer, die als Juniors dann eingestellt wurden, als Frauen. Aber quasi, je höher man guckte, desto dünner wurde es quasi vom weiblichen Anteil her. Ich würde sagen, auf dem internationalen Parkett war das dann noch mehr so gegeben als in Paris. Also in Deutschland gab es noch viel weniger Frauen. So, und nach der Unternehmensberatung war ich dann in einem Konzern, also quasi auch immer im Unternehmenskontext, im Strategiebereich zuerst. Und letzten Endes waren meine Beobachtungen da einfach sehr, sehr ähnlich. Das ist jetzt alles meine subjektive Beobachtung, ne? Aber letzten Endes einfach sämtliche Gespräche, die ich mit Freundinnen schon immer dazu führe, spiegeln sich eigentlich, was das angeht.
Ja. Virginia, wie stehst du dazu? Du bist ja Mutter und hast ja im Prinzip eine andere Perspektive oder gegebenenfalls eine andere Perspektive auf die Frage. Glaubst du, dass Frauen in unserer Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben führen können, so wie die Rahmenbedingungen aktuell gegeben sind?
Ich schließe mich tatsächlich Nadine komplett an. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir Momhunting gegründet haben und was unser großes Why ist, dass wir es Frauen ermöglichen möchten, ein selbstbestimmtes Leben und eine selbstbestimmte Karriere gestalten zu können, unabhängig davon, ob sie Familie haben oder nicht. Und ich glaube leider, dass wir in der heutigen Zeit immer noch die Realität haben, dass mit der Entscheidung, eine Familie zu gründen, die Selbstbestimmung, ich will nicht sagen, komplett weg ist, aber ich glaube, dass es sehr, sehr viel Energie und Kraft und Unterstützung im Umfeld erfordert, um eine Selbstbestimmung weiter aufrechterhalten zu können. Mhm. Und dass es auch sehr stark einer inneren Klarheit bedarf. Mhm. Aber dass es eine komplett neue Identität ist, die man sich da erschaffen muss. Und dass wir noch sehr, sehr wenige oder viel zu wenige Role Models haben. Nadine, das war ja auch in deiner Laufbahn mit eins der Themen, dass du gesagt hast, dir haben Role Models gefehlt. Vielleicht hättest du dich auch irgendwann anders entschieden, wenn du mehr Positivbeispiele gekannt hättest. Und ich glaube, also das, was ich sehe und das, was ich in unserer Arbeit sehe, die Gespräche, die ich führe, es ist eher so, dass Frauen sich, bevor sie Kinder bekommen, es sich gar nicht vorstellen können, dass das noch so ein Thema ist. Und in dem Moment, wo sie dann Kinder bekommen, werden sie knallhart erfasst von der Realität. Und ich habe gerade in der letzten Woche mit zwei Frauen wieder Gespräche geführt, die gesagt haben, in dem Moment, wo sie Familie oder kommuniziert haben, dass sie schwanger sind, waren sie einfach komplett unsichtbar. Sie waren weg. Obwohl sie vorher wirklich gehypt wurden, gefeiert wurden und einen Karriereschritt nach dem nächsten gemacht haben. Und wenn man bedenkt, wie viele Frauen, also ich habe gerade eine frische Zahl dazu wieder gelesen, ich glaube 77% der Frauen werden irgendwann Mutter in ihrem Leben. Wenn man bedenkt, dass diese Frauen dann im Zweifel nicht mehr teilnehmen mit ihrem gesamten Potenzial, was sie ja zur Verfügung haben. Und wir ergänzen sogar noch, wir sagen, eine Mutterschaft oder die Zeit, in der man die Mutterrolle einnimmt, ist kein Downskilling, das ist ein Upskilling. Weil so ein Family CEO Bootcamp unglaublich viele Skills mit sich bringt, die total wichtig sind übrigens für die, für unsere Gesellschaft und für das digitale Zeitalter. Und die Kompetenzen, die man dort erlernt, in der Elternschaft, gilt übrigens für aktive Väter genauso, sind unglaublich wichtig für die, also jetzt gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, sehr, sehr schneller Wandel, VUCA-Welt. Wir brauchen Menschen, die empathisch sind, die agil sind, die Transformationskompetenz haben, und all das sind Mom-Skills. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von der Frage.
Nee, ich finde das total spannend, was du sagst oder was ihr beide gerade verdeutlicht habt. Denn ganz im Ernst, wenn es nicht so dramatisch immer noch wäre, was Vereinbarkeit angeht, was eben auch Karrieremöglichkeiten für Mütter angeht, dann würden wir ja gar nicht drüber sprechen. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe tatsächlich auch mit unheimlich vielen Frauen dabei gesprochen, die teilweise auch in sehr hohen Positionen in Corporate sitzen. Und es sagen wirklich alle das Gleiche. Die sagen alle, dass ihnen das Leben ab dem Zeitpunkt an im Prinzip schwerer gemacht wurde, seit sie Mütter sind. Und entweder machen sich dann eben viele selbstständig oder aber sie haben gar keinen Job. So, das ist meistens das, was es im Prinzip, wie es im Prinzip endet. Und das ist natürlich sehr ernüchternd, ne?
Ja, genau. Oder dritter Case, sie verkaufen sich unter Wert, beziehungsweise machen einen Job, der komplett unter ihren Skills und ihrem Background quasi liegt. Ne?
Genau.
Das ist auch, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Wahrscheinlich genau. Und dann ergänzt sich noch Punkt 4 oder Szenario 4 ist, sie machen den alten Job so weiter, als wenn sie keine Mutter wären. Und verbrennen sich damit komplett selbst. Auch diese Fälle höre ich regelmäßig in Calls mit Müttern und wo Mütter vor mir sitzen in einem Videocall und Tränen in den Augen haben, weil sie irgendwie beiden Rollen nicht gerecht werden. Und das hat nichts mit selbstbestimmter Lebensgestaltung zu tun. Also da ist man sehr, sehr weit entfernt davon.
Ja. Aber da wären wir eigentlich auch schon wieder bei dem Thema Role Models. Ne? Ich fand das ganz spannend, was ihr gerade gesagt habt. Wir brauchen richtige Role Models. Jetzt frage ich mich aber, was ist denn ein richtiges Role Model unserer Zeit? Weil wir haben auf der einen Seite die Überflieger, die Frauen, die alles können, die irgendwie vierfach Mütter sind und gleichzeitig auf jeder Bühne stehen, die es gibt. Und dann haben wir irgendwie die gar nicht sichtbar sind, weil sie vermutlich Mütter sind und sich komplett aus dem Arbeitsalltag entzogen haben, weil sie keine Kraft haben, gegen diese Windmühlen anzugehen. Was davon ist richtig, was davon ist nicht richtig? Also ich würde jetzt mal vorwegnehmen, davon ist nichts richtig und nichts falsch. Jeder muss das individuell für sich irgendwie natürlich herausfinden. Aber wie sieht eurer Meinung nach ein Role Model aus, was in den nächsten 10 Jahren bestehen kann?
Ich kann gerne mal einen Ansatz machen, genau, weil letzten Endes nur einmal ganz kurz vorweggenommen, wir fokussieren uns mit Mom-Hunting und wir kommen ja später nochmal darauf zu sprechen, auf Career-Moms, also wirklich die ambitioniert sind und auch ihre Karriere weiter fortführen möchten. Ja. Selbst da würde ich sagen, also ist mir ganz wichtig zu sagen, das muss nicht das Modell für jede Mutter sein, ne? Letzten Endes nur weil das Segment ist, was wir quasi bedienen möchten, einfach weil das quasi auch unterbedient ist und weil wir da eben auch diese Chancen und Möglichkeiten erbauen möchten, heißt es noch lange nicht, dass das meine persönliche Haltung ist, dass jede Mutter unbedingt irgendwie Knallgas im Job weitergeben sollte. Es ist genauso berechtigt, wenn Mütter sich ganz anders jobmäßig aufstellen wollen. Das einmal ganz kurz vorweg. Role Model, für, wie du schon gerade sagtest, Isabel, ich glaube, es gibt gar keinen richtig oder falsch und ist gar nicht so schwarz-weiß, sondern letzten Endes kommt es wahrscheinlich am Ende des Tages darauf an, dass eine Frau letzten Endes bei sich bleibt und quasi dem Weg folgt, der für sie persönlich der richtige ist. Und dazu gehört ganz, ganz viel Selbstreflexion und auch Selbstfürsorge und wahrscheinlich auch für sich selber einstehen und Grenzen setzen. Aber quasi im Prinzip in Harmonie und in Ausgewogenheit mit den Anforderungen des Umfelds quasi, aber auch nur so weit zu gehen, wie für sie selber Sinn macht. So, das würde ich sagen, wäre ein Role Model. Im Prinzip eine Frau, die quasi die Schritte geht, die für sie die richtigen sind, nicht die für ihre Karriere in dem Moment irgendwie die sinnvollsten sind, sondern die sich für sie richtig anfühlen und im Prinzip sie glücklich machen und ihr helfen. Ist jetzt ein bisschen abstrakt ausgedrückt, aber einfach, weil ich glaube, es gibt nicht so ein Schwarz-Weiß, sondern Regina, hast du noch was zu ergänzen?
Tatsächlich glaube ich, dass es wichtig ist, also ich bin hundertprozentig bei dir, dass der erste Schritt ist, für sich selbst die Klarheit zu haben und dann im Einklang mit dieser Klarheit auch zu handeln, dass das super wichtig ist und damit wäre schon ein großer Schritt getan, wenn viele Frauen die Möglichkeit hätten und sich selbst auch diese Zeit nehmen würden, um zu reflektieren und zu dieser Klarheit zu kommen. Zusätzlich glaube ich, dass es super wichtig ist, dass wir eine Sache verstehen und ich glaube, daran scheitert nämlich in den meisten Fällen das Thema Familie und Karriere. ich glaube, die meisten Unternehmen probieren noch neue Modelle, wie zum Beispiel Mutter sein, in alte Systeme zu stecken und wundern sich, dass das nicht funktioniert. Ich habe gerade letzte Woche mit einem Kunden gesprochen, die das Thema Jobsharing angegangen sind und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt, ob es sein kann, dass es vielleicht daran liegt, dass sie versucht haben, ein neues Modell in ein altes System zu stecken und es hat sich bestätigt und deswegen hat es nicht funktioniert. Aber das Gute ist, der Kunde sagt nicht, er glaubt generell nicht mehr dran, sondern man muss jetzt mal schauen, woran es gelegen hat und dann muss man einen weiteren Versuch starten. Das ist genau die Haltung, die wir lieben. Ja, aber ich bin also wirklich große Verfechterin dessen, sichtbar zu machen, dass man halt nicht genauso weitermachen kann wie vorher. Das funktioniert nicht. Also ich persönlich glaube da nicht dran und ich kenne mittlerweile statistisch sogar gesehen genügend Fälle, die das bestätigen, dass es einfach nicht geht, Mutter zu werden und in die alte, vielleicht sogar Führungsrolle zurückzugehen, mit dem Anspruch, dass alles genauso ist wie vorher. Es wird anders, aber es wird im Gegenteil, es wird vielleicht sogar viel, viel besser als vorher und nicht schlechter. Ja. Ich glaube, wenn man sich dafür öffnet, auch als Unternehmen und als Organisation, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter. Und dann muss man gemeinsam arbeiten, wie kann das Neue aussehen. Das
ist für beide. Absolut.
Möchtest du dazu, Isabel? Sorry.
Ja, danke. Genau, also ich finde das total schön, was ihr sagt, weil ich habe mir genau diese Frage gerade gestellt. Also inwiefern wir überhaupt, also oder anders, ich glaube, Vereinbarkeit funktioniert da aktuell noch nicht. Und meistens funktioniert aus dem Grund nicht, weil wir Frauen eben nicht gleichgestellt sind oder weil wir Frauen einfach gar nicht im Arbeitsalltag partizipieren. Und ich glaube auch, dass es da eine Umdenke, insbesondere bei Organisationen und Unternehmen bedarf, die verstehen, dass Mütter ganz viel überdurchschnittlichen Input, unabhängig von ihren beruflichen Fähigkeiten mitbringen, die wichtig sind und gewertschätzt oder wertgeschätzt werden sollten. Bedeutet eben im Umkehrschluss, dass, wie Virginia das gerade gesagt hat, dass ich auch glaube, dass man nicht unbedingt nach der Mutterschaft in die Vollzeitposition zurückgeht und die Führungskraft ist, die man ist, oder vielleicht doch in die Vollzeitposition, aber eben nicht die Art von Führungskraft ist, die man vorher war, sondern eine andere mit anderen Rahmenbedingungen, mit flexibleren Rahmenbedingungen, wo man trotzdem das gleiche Geld verdient oder vielleicht sogar noch mehr Geld verdient und trotzdem auch eine verantwortungsvolle Position bekommt. Und ich finde, wichtig ist da wirklich zu betonen, dass nicht die Mütter umdenken müssen, sondern die Unternehmen und Organisationen. Weil was ich immerzu noch merke, ist, dass von Frauen erwartet wird, dass sie sich dem Berufsalltag anpassen, wie er eben ist. Aber wir haben uns halt verändert. Und wenn das stimmt, Virginia, was du gerade sagtest, ne, dass wir irgendwie 80% oder so oder 77% Frauen haben, die Mütter werden, das sind so viele Menschen, die wir in Zeiten von Arbeitnehmermangel unbedingt brauchen, die ihr Potenzial in die Wirtschaft stecken sollten, damit wir Wohlstand eben leben können und auch eine Stabilität haben. Auf die sollten wir nicht verzichten. Und da ist ja wirklich dann die Frage, wie können wir das umdenken und wie sollten die Role Models in 10 Jahren für Mütter wirklich aussehen? Die sollten meiner Meinung nach nicht so aussehen, dass sie jeden Tag 80 Stunden arbeiten und zu Hause noch Vollzeit Mutter sind, weil das funktioniert eben nicht. Das ist das, was wir bis heute gemacht haben.
Und noch eine Zahl dazu, auch gerade gelesen, 98 Wochenstunden werden durchschnittlich von einer Mutter erledigt.
Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn.
Also kein Wunder. Arbeit und Care-Arbeit zusammen. Das ist verrückt. Und das sind 2,5 Vollzeitjobs.
Ja.
Nur um das einmal in Zahlen auszudrücken. Und was mir auch total wichtig ist bei den Role Models, das möchte ich unbedingt noch ergänzen. Ich glaube, wir brauchen nicht das eine Role Model, wir brauchen Diversität in Role Models.
Bitte.
Wir brauchen ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle, die sichtbar werden. Und so, wie wir gesagt haben, jede Frau soll und jeder Vater soll auch für sich entscheiden können, welches Modell zum Leben passt. Also die Familie zusammen, wenn es denn Vater und Mutter sind, auch da gibt es ja diverse Modelle.
Ja, sehr, sehr stark. Okay, jetzt lasst uns gerne mal in eurer oder zu eurem Unternehmen springen. Also ihr habt Mom Hunting gegründet. Was genau ist Mom Hunting und an wen richtet ihr euch? Vielleicht mögt ihr das nochmal so ein bisschen spezifizieren.
Ja, Mama Hunting ist eine Talentplattform für Karrieremütter. Wir nennen sie Career Moms. Wer sind Career Moms? Career Moms sind in unseren Augen hochqualifizierte Frauen, die eben auch mit Familie ihre Karriere fortsetzen möchten. Mhm. Und dabei verbinden wir diese Career Moms mit vereinbarkeitsfreundlichen Unternehmen. Das heißt, wir nennen sie liebevoll Mission Partner, einfach weil sie quasi uns auf unserer Mission oder für unsere Mission unabdinglich sind. Das sind Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich eben auf die Reise zu einem vereinbarkeitsfreundlichen Arbeitgebenden machen möchten. oder auch schon mittendrin sind. Ganz wichtig ist uns aber dabei auch zu betonen, dass es eben nicht nur Unternehmen sind, die schon bei einer 10 von 10 liegen, sondern die einfach eben das Commitment eingehen, dass sie sich dorthin begeben möchten, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir seit schon über einem halben Jahr mittlerweile machen, ist, dass wir mit jedem Unternehmen, mit dem wir arbeiten, wir nennen es ein Maturity Assessment machen. Das ist eine Bestandsaufnahme zu rund um die Themen Vereinbarkeit und Diversität, indem wir das Unternehmen im Prinzip einmal abklopfen auf, wir gehen da entlang der Employer Journey von wie wird eigentlich recruited, wie ist der Prozess an sich, wie ist das Onboarding, wie wird der Alltag gelebt, wie sind die KPIs bis hin zum Offboarding, wo wir im Prinzip zu dieser entlang dieser Employer Journey von mehreren Bereichen Antworten dazu einholen. Und auf Basis dessen machen wir eine Bestandsaufnahme, eine Analyse, die wir auch mit dem Mission-Partner dann durchsprechen. Und das qualifiziert sozusagen ein Unternehmen zu einem Mission-Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Cool. Genau. Das machen wir eben, um auch den Moms gegenüber ein Qualitätsversprechen geben zu können. Und letzten Endes quasi jetzt dann nochmal auf das Geschäftsmodell an sich bezogen. Die Mission-Partner suchen dann eben über uns Talente für eben Management-Positionen und drumherum und darüber hinaus bieten wir aber auch weiterführende Services an. Das hat sich jetzt so ein bisschen im letzten Jahr herauskristallisiert, dass da einfach wirklich auch Bedarf ist seitens der Unternehmen, insbesondere weil eben auch viele, die selbst Perspektive haben, dass sie quasi noch gar nicht so weit sind, was Vereinbarkeit angeht. Das heißt, da haben wir Angebote, die sie quasi auf der Reise zu mehr Vereinbarkeit begleiten.
Genau. Mhm. Sehr cool. Bedeutet also, wenn ich jetzt beispielsweise Mama bin, ich bin aktuell in einer Anstellung, die mir nicht mehr gefällt, oder aber ich bin arbeitslos und ich suche einen Job, dann kann ich mich bei euch bewerben oder anmelden und werde dann mit Unternehmen gematcht, die zu mir passen, beziehungsweise Stellen gematcht.
Genau, also letzten Endes bewerben ist dabei schon zu viel gesagt. Du registrierst dich als Mom.
Ah ja.
Das ist auch gratis für die Mütter, also es zahlen ausschließlich die Unternehmen. Genau, und letzten Endes ist die Registrierung in dem Sinne einmalig. Also du kannst sie auch jederzeit anpassen und natürlich auf deine aktuellen auch Rahmenbedingungen anpassen. Die Registrierung umfasst dabei sowohl deinen professionellen Background, aber auch, und da legen wir ganz viel Wert drauf, wo möchtest du denn hin? Gerade weil ja einfach die Mutterschaft so ein Meilenstein ist und auch so ein veränderndes Momentum. Ist uns besonders wichtig, eben zu schauen, wo die Reise denn hingehen darf. Haben auch drumherum noch ein paar Fragen rund um Persönlichkeit. Und abschließend aber eben, die Registrierung ist einmalig, das ist in dem Sinne auch für die Mom zeitsparend, dass sie quasi damit ihr Profil einmalig angelegt hat und daraufhin können dann sie gefunden werden, in Zukunft durch die Unternehmen selber, anonym. Das ist eben, woran wir gerade arbeiten, dass wir unsere Plattform gerade relaunchen, beziehungsweise eben auch so aufbauen, dass quasi die Mütter, unser Pool für die Unternehmen anonym auffindbar ist. Aktuell machen wir das Ganze noch händisch, dass wir eben die Vakanzen oder Positionen von den Unternehmen entgegennehmen und selber im Pool nach passenden Talenten suchen. Wir führen dann auch noch ein Erstgespräch, in dem wir auf Rahmenbedingungen abklopfen und auch Interesse seitens der Mom und sie fragen, ob sie offen ist, quasi sich zu entanonymisieren.
Ja, schwieriges Wort, ja.
Also, dass wir sie quasi vorstellen dürfen an den Unternehmenspartner, an den Mission-Partner. Genau, und ab da übernimmt dann der Mission-Partner und macht quasi seinen standardisierten Recruiting-Prozess mit der Mom weiter, bis es dann hoffentlich, wenn es beidseitig passt, zu einer Einstellung kommt. Genau.
Das ist Wahnsinn. Ich finde, das klingt sehr, sehr vielversprechend. Sowas hätte ich mir damals in meiner Jobsuche gewünscht, nachdem ich Mutter geworden bin. Also ganz ehrlich, weil ich habe ewig gesucht. Ich glaube, ich habe das damals schon mal in unserem Kennenlerngespräch auch gesagt, dass es bei mir ja ähnlich war, dass ich wirklich nach Jobs gesucht habe und ich erstmal nur Teilzeit arbeiten wollte, weil ich eben erstmal kennenlernen wollte, wie ist es überhaupt, Mama zu sein und zu arbeiten. Und wenn man nach Teilzeitjobs sucht, dann findet man eigentlich überwiegend nur Werkstudentenstellen, was natürlich überhaupt nicht zutreffend war und das ist echt schwierig.
Ja.
Und ist es denn so, dass, also was ist so eure Beobachtung, wenn man sich so den Arbeitsmarkt anschaut? Gibt es immer mehr Unternehmen, die eben mittlerweile auch Interesse an einer Verbindung mit euch haben und sagen so, hey, das ist total cool, das brauchen wir? Also die quasi den Mehrwert erkennen?
Tatsächlich, die Resonanz, die wir bekommen, auch in Form von Inbound-Anfragen, ist ehrlich gesagt so überwältigend, dass wir uns selbst manchmal kneifen müssen. Weil schön. Wir wissen, ne, wir sind jetzt seit November letzten Jahres auf dem Markt und wir haben sehr, sehr viele Kunden schon gewinnen können und es kommen auch immer mehr Anfragen rein. Natürlich, je höher unsere Reichweite ist, auch gerade bei LinkedIn, ist einer unserer wichtigsten Kanäle, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen wir auch von den Unternehmen. Man muss natürlich sehr stark differenzieren, aber das merkt man auch sofort mit dem Maturity Assessment, welches Nadine ja eben skizziert hat, was übrigens auch kostenpflichtig ist für die Unternehmen. Also das ist nicht ein Gratis-Service, den wir anbieten, sondern es ist quasi ein obligatorisches Ticket, um überhaupt mit uns arbeiten zu können. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen einfach ganz schnell. Aber auch da Überraschung, die meisten Unternehmen bleiben dabei und erkennen auch den Mehrwert dieses Maturity Assessments, weil sie entweder im besten Fall einmal schwarz auf weiß bestätigt bekommen, wie weit sie schon sind.
Ja, sehr gut.
In den meisten Fällen aber aufgezeigt bekommen, an welchen Themen sie noch arbeiten dürfen, welche Entwicklungsfelder sie haben, welche Potenziale sie haben und konkrete Handlungsimpulse von uns bekommen, wie sie vereinbarkeitsfreundlicher werden können. Und das Wahnsinn. Alleine ist so ein hoher Mehrwert. Deswegen, also um auf deine Frage zu antworten, die Resonanz ist wirklich sehr, sehr hoch. Und wir haben sehr viele, auch große Unternehmen dabei und auch DAX-Unternehmen, die erkannt haben, dass, ne, also teilweise wissen wir ja auch, dass das im Rahmen der ESG-Transformation und Frauenquoten einfach auch Anforderungen von außen sind. Aber am Ende des Tages, ich glaube mittlerweile auch daran, dass wir Quoten brauchen, weil ich glaube, dass wir sonst einfach, was das Tempo angeht, zu lange rumeiern würden ohne Quoten. Ja. Von daher bin ich eine Freundin der Quoten und befürworte das. Und ich finde es nicht schlimm, dass, wenn ein Unternehmen eine Quote auferlegt bekommt von Aktionären oder durch EU-Regularien, dass das Unternehmen dann sagt, ja, das packen wir jetzt an, das ist auf der CEO-Agenda und das ist eine unserer Prioritäten für die nächsten Jahre. Wir wissen aber überhaupt nicht, wie wir diese Ziele erreichen sollen, weil das ist die große Herausforderung, vor der die Unternehmen stehen. Sie haben Ziele, die sie erreichen wollen, sagen zum Beispiel von 30% Frauen in Führung oder vielleicht sogar 50-50, wenn sie ganz ambitioniert sind. Und sie wissen aber, dass sie mit den herkömmlichen Maßnahmen ihre Ziele gar nicht erreichen können. Und deswegen kommen sie auf uns zu, weil sie halt nach innovativen Maßnahmen suchen. Und wer Frauen möchte, kommt einfach um Mütter nicht herum. Das ist einfach so. Und ich glaube, da sind wir jetzt einfach zur richtigen Zeit am Markt.
Ja. Und welche große Vision verfolgt ihr mit Mom Hunting? Gibt es da irgendwas?
Die große Vision, die wir verfolgen, ist letzten Endes einzahlend auf das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, mit der selbstbestimmten Lebens- und Karrieregestaltung. Wir möchten, dass es keine Frage mehr des Ob ist, sondern nur noch eine Frage des Wie. So, das ist unser großes, großes Why und dafür treten wir jeden Tag an. Zusätzlich, wenn man das jetzt runterbricht, wir möchten das Narrativ ändern, was die Mütter angeht. Ne? Bisher ist es ein sehr negativ behaftetes Narrativ in Deutschland, da möchten wir das ändern. Wir möchten Barrieren abbauen. Wir haben wirklich sehr, sehr Großes vor und möchten die Arbeitswelt revolutionieren und dabei Frauen und Mütter sichtbarer machen. Das ist unsere große Vision. Nadine, ergänzt gerne, wenn ich was vergessen habe.
Alles gesagt. Ich habe Tränen in den Augen.
Ich finde das auch sehr, sehr schön. Also wirklich, für jede, ich glaube, jede Mutter, die das jetzt hört oder hören wird, kann das sehr gut nachempfinden. Und eben auch nicht Mutter, ne? Weil Nadine, du bist ja irgendwie voll der Ally. So, obwohl du keine Mutter bist, fühlst du das ja total und unterstützt es. Und ja, das ist echt schön.
Total. Ich möchte auch einmal ergänzend dazu, weil es halt auch auf die Fragestellung tatsächlich an. Virginia hatte ja die Idee zum Mom Hunting schon vor vielen Jahren tatsächlich. Damals war der Markt aber noch nicht reif genug. Und als wir vor jetzt mittlerweile über 2 Jahren erst an etwas anderem arbeiteten und Virginia meinte, nein, Mom Hunting lässt mich nicht los. Ich kann es mir nicht verzeihen, wenn ich mich nicht daran setze. Und hatte mir auch von vornherein vorgeschlagen, mit ihr daran zu arbeiten. Und ich auf dem allerersten Blick habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden. Gut, ich war auch mit was anderem beschäftigt, aber für mich war es irgendwie eine mega gute Idee, aber ich bin keine Mutter, ich fühle mich sozusagen dadurch nicht unmittelbar angesprochen. Und war dann letzten Endes, war es auch nur eine kurze Phase von ein paar Wochen, wo mich Virginia immer wieder zum Brainstorming oder Challengen mit einbezogen hat und wo mir dann sehr schnell klar wurde, Mom Hunting geht auch vom Selbstauftrag her über die Zielgruppe Mutter hinaus. Einfach, weil es wirklich ein gesellschaftliches Thema ist. Letzten Endes, wir wollen wirklich, und das ist auch in dem Sinne, fühle ich mich dann doch eben auch sozusagen ganz selbst mit einbezogen, weil wir einfach wirklich auch für Frauen einfach eine bessere Rahmenbedingung schaffen wollen. Und sowohl für bestehende Mütter und bestehende, also Frauen, die jetzt schon in dieser Situation sind, aber eben auch für junge Frauen von morgen, dass sie sich eben nicht diese Frage stellen müssen, wie Virginia schon sagte, Vereinbarkeit von Familie und Karriere ob, sondern nur noch wie. Genau, und daher ist es, ja, haben wir uns so was ganz schön Großes vom eigenen Wunsch her auferlegt, aber umso, genau, umso motivierender ist das.
Ja, danke schön. Virginia, du hattest in dem Vorgespräch gesagt, du bist ja bikulturell aufgewachsen. Ich glaube, in Schweden geboren und du hast eine Mutter, die aus Polen kommt. Was wünschst du dir denn von der deutschen Gesellschaft im Hinblick auf Diversity und Menschen mit Migrationshintergrund? Hast du da eine Idee?
Also tatsächlich, was mir in Deutschland an vielen Stellen fehlt, ist Toleranz für andere Lebensmodelle, Menschen, Realitäten als das eigene Gewählte. Also da erlebe ich andere Länder, in denen ich gelebt habe, ganz anders und viel toleranter. Auch was das Thema Familienfreundlichkeit angeht tatsächlich. Also wie geht man auch mit Kindern um, wenn ich da jetzt wirklich mal an die beiden Länder denke. Also ich bin in Schweden geboren, ich bin aber in Deutschland groß geworden, habe aber dann nochmal das Glück gehabt, in Kopenhagen studieren zu können und habe auch noch Familie in Schweden. Das heißt, ich bin doch sehr eng und nah dran und auch immer wieder im Austausch. Und als ich 2005, 2006 in Kopenhagen studiert habe, liefen die Männer wirklich haufenweise mit dem Kinderwagen rum.
Ja.
Das fängt gefühlt jetzt gerade in Deutschland an und wahrscheinlich auch eher in den Großstädten. Also ich habe gerade noch vor ein paar Wochen von der Mutter gehört, dass ihr Mann schräg angeguckt wird, so also nach dem Motto, Mensch, hat ihre Frau sie verlassen, wenn der Mann mal mit dem Kinderwagen spazieren geht. Also gerade in ländlicheren Regionen. Ne? So, das heißt, ich wünsche mir einfach mehr Toleranz und mehr Wertschätzung auch für das Thema Familiengründung. Da bin ich jetzt wieder beim Thema Familiengründung, aber einfach... Also in Deutschland hat man das Gefühl, man wird dafür abgestraft, wenn man sich dazu entscheidet, Kinder zu bekommen oder Mutter zu werden oder Vater zu werden. Und eigentlich ist es etwas Unabdingbares, weil es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass alle Frauen auf einmal keine Mutter mehr werden und keine Kinder mehr bekommen. Dann sind wir bald sehr am Ende mit der Gesellschaft, ne? Wenn da kein Nachwuchs mehr kommt. Also wenn man sich den demografischen Wandel anguckt, ist das eine unheimliche wichtige Aufgabe, die da auch erfüllt wird.
Ja. Und die Zahlen sind ja rückläufig, ne? Also du hast ja total recht, so in Deutschland zumindest, ja.
Ganz genau. Und das Thema Migrationshintergrund, das ist tatsächlich etwas, was mich auch von klein auf beschäftigt hat. Also ich bin in einem eher sozial schwachen Milieu aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend mit zwei Kindern. Und ich bin wirklich in so einem gefühlten Melting-Pot-Multikulti-Kontext groß geworden. Je diverser, desto wohler fühle ich mich tatsächlich in solchen Kontexten. Und ich habe aber gelernt, also durch diese ganzen kulturellen Erfahrungen, ich habe auch viel im Ausland in unterschiedlichen Ländern gelebt, Nadine auch übrigens, ich kann mich in sehr unterschiedlichen Räumen bewegen und fühle mich auch sehr wohl in unterschiedlichen Räumen. Ich habe es einfach gelernt, mich sehr schnell auf unterschiedliche Menschen und Hintergründe einzustellen und sie zu verstehen und ihnen wertschätzend zu begegnen. Und das hilft mir einfach sehr in meiner täglichen Arbeit und in meinem täglichen Leben einfach, ne? Weil ich da nicht so große Unterschiede mache, aus welcher gesellschaftlichen Schicht jemand kommt, sondern mich interessiert der Mensch.
Ja, super. Das ist ein tolles Schlusswort. Nadine, wie stehst du dazu? Was sind deine Gedanken zu mehr Diversität und Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft?
Also ich sehe das ähnlich wie Virginia, beziehungsweise ich würde es auch gerne noch ausweiten auf über Migrationshintergrund hinaus, sondern aber wirklich mein Appell oder mein Wunsch an Deutschland, weil für mich ist Deutschland sehr leistungsorientiert, was uns zum einen ja auch dahin gebracht hat, wo wir stehen. Also gut, auch wenn man es jetzt gerade mal so ein bisschen am Wackeln und in Frage stellen dürfte, aber ansonsten, dass wir eine der bisher zumindest größten Wirtschaftsmächte der Welt sind und so weiter, das hat ja auch einen Grund. Ne? Letzten Endes Deutsche sind einfach irrsinnig getrieben und effizient und alle die Attribute, die sozusagen auch ihr Gutes haben, aber wie alles einfach seine zwei Seiten der Medaille hat, ist es dadurch einfach weniger menschlich und weniger wohlwollend und weniger compassionate.
Leidenschaftlich meinst du nicht?
Mitfühlend, genau. Weil letzten Endes, ich habe auch in vielen Ländern gelebt. Meine Mutter ist tatsächlich auch Polin, aber ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, der Deutscher ist. Und insofern hatte ich da nicht ganz so sozusagen die polnischen Wurzeln in mir so präsent wie Virginia. Aber zum Beispiel in Spanien, was eins meiner Lieblingsländer ist, wo ich auch gelebt habe, da werden selbst zum Beispiel alte Menschen einfach mit einem ganz anderen Respekt behandelt. Ne? mit, wo es einfach viel selbstverständlicher ist, dass sie Teil der Gesellschaft sind und wo wirklich jeder quasi ein Auge auf die Älteren hat, wo sie hier gefühlt, das ist jetzt alles natürlich subjektiv, aber eher eher als, okay, das muss irgendwie funktionieren, dass die irgendwie irgendwo abgehandelt werden. Aber ja, ich würde mir wünschen, für Deutschland jetzt quasi über Migrationshintergrund hinaus einfach, dass wir einfühlsamer und menschlicher sind und werden.
Ja, total schön. Wir sind jetzt fast am Ende, ihr Lieben. Und ich würde euch ganz gerne noch zwei Fragen stellen. Einmal bekommt ihr eine Frage von der letzten Gästin. Und zwar fragt sie euch, was ist für euch normal und wer ist für euch normal?
Also normal ist für mich langweilig. Und mir fällt jetzt keine einzelne Person ein, die normal wäre, weil dafür müsste man jetzt erstmal einen Exkurs machen und normal definieren, was ist schon normal.
Ja.
Aber nee, das Erste, was mir kommt aus dem Bauch raus, normal ist langweilig.
Ja, haha.
Sehr stark. Nadine?
Ja, für mich ist normal eine Frage der Perspektive. Ehrlich gesagt, ich würde fast sagen, normal gibt es nicht, weil letzten Endes entweder man sagt, es ist irgendwie der Durchschnitt gerade, aber letzten Endes, wer bemisst den denn? Also insofern ist normal für mich eine Frage der Perspektive. Und wer ist normal? Weiß ich auch nicht, ja. Dann würde ich fast Virginia zustimmen. Letzten Endes, normal gilt es zu hinterfragen und neu aufzusetzen.
Yes.
Und genau.
Ah, ich mag eure Haltung sehr. Und noch eine letzte Frage. Würdet ihr eure Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Ich glaube, da muss man jetzt einmal ganz kurz auch nochmal ausholen, auch wenn die Zeit rennt, aber die Zeit sollten wir uns nehmen. Wie definiert man Privilegien überhaupt? Ist es kein Krieg? Ist es Zugang zu Trinkwasser, zu Nahrung? Ist es ein Dach über dem Kopf? Ist es Zugehörigkeit, Familie, Liebe, Freunde? Und ich glaube, die Punkte könnten noch ewig weitergehen. Also da würde ich, glaube ich, erstmal anfangen und mir die Frage stellen, wie definiere ich überhaupt Privilegien? Ist es finanzielle Sicherheit? Wenn man sich da so ein bisschen an Maslow, kennen wir vielleicht alle noch so, teilweise auch im Studium an der Bedürfnispyramide orientieren, fängt es ja mit den Grundbedürfnissen an und dann geht es ja weiter hoch. Und irgendwann ist es quasi so ein bisschen das Thema Genuss. Meine größten Privilegien definiere ich tatsächlich als in Form von Gesundheit und Zeit. Gesundheit kann ich nicht teilen. Ich kann auf mich selbst achten und versuchen, gesund zu leben und meinen Kindern das mitzugeben und meiner Familie. Und Zeit teile ich sehr gerne und liebe auch, weil ich auch der Meinung bin, wenn man das teilt, dann wird es ja eigentlich nur mehr, es multipliziert sich.
Ja.
Und es wird nicht weniger.
Sehr schöne Antwort. Nadine, kannst du noch was ergänzen oder was?
Also letzten Endes erstens ähnlich wie Virginia, aber zweitens, wenn jetzt die Kernfrage ist, würdet ihr sie aufgeben, diese Privilegien, dann sage ich ganz ehrlicherweise, nicht wirklich, beziehungsweise nur bis zum gewissen Grad würde ich sie aufgeben wollen. Also die Frage wäre ja auch, warum und wofür. Aber letzten Endes ist genau das auch mein Antrieb, weil mir durchaus extrem bewusst ist, wie absolut privilegiert ich bin und zu wahrscheinlich einer einprozentigen Anzahl auf dieser Welt stehe in Bezug auf meine Privilegien, wo ich aufgewachsen bin, welche Rahmenbedingungen ich habe, was meine Möglichkeiten sind, was meine Selbstbestimmung auch ist und weshalb mir auch gerade wichtig ist, quasi auch zurückzugeben und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ich finde eure Antworten total schön und dass ihr euch überhaupt damit auseinandersetzt, wie man Privilegien definiert, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, zu erkennen, dass Privilegien eben ganz weit gefasst sind und dass man auch vielleicht für sich versteht, wie man eben diese Privilegien in seinem Leben, in seinem eigenen Kontext persönlich definieren möchte. Weil ich glaube, der Großteil der Menschen, der diese Frage gestellt bekommt, denkt an Privilegien immer irgendwas Materielles, also ein großes Auto, eine fette Villa, ein dickes Gehalt, so, ne? Das definiere ich darunter ehrlicherweise auch nicht, was ja aber auch überhaupt nicht schlimm ist, ne? Aber genau da fängt es ja an, sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen. Wie definiere ich Privilegien? Was bedeutet das? Bin ich reich an Privilegien oder auch nicht? Das finde ich noch viel wichtiger als die Antwort auf die Frage eigentlich. Deswegen finde ich das total schön, wie ihr das gerade beantwortet habt.
Wie stehst du denn dazu?
Ich glaube, ich würde das ähnlich sagen. Ich würde auch sagen, dass ich Privilegien in dem Sinne nicht abgeben würde, weil ich glaube, dass ich aufgrund meiner Privilegien so handle, wie ich es aktuell tue und damit ja ganz viel für andere Menschen tue. Und das ist eigentlich die Quintessenz. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir Privilegien haben, oder das ist das, was ich mir wünschen würde von dem Großteil der Gesellschaft, dass wir unsere Privilegien zugunsten von Menschen nutzen, die es ganz dringend gebrauchen können. Und das bedeutet ja nicht, die Privilegien abzugeben, aber eben einen Raum zu schaffen und andere Menschen in die Sichtbarkeit heben. Und ich glaube, ja, so würde ich darauf antworten. Ja. Aber finde alle Gedanken dazu ganz spannend, ehrlicherweise. Deswegen stelle ich die Frage auch immer so offen irgendwie. Mhm. Ja. Jetzt ist es ein bisschen kompliziert, weil jetzt stelle ich am Ende ja immer die Frage, mögt ihr dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Jetzt ist die Frage, habt ihr eine gemeinsame Frage?
Ja, also wir haben uns auch, also wir haben uns gar nicht auf die inhaltliche Frage an sich geeinigt, aber wir haben vorab besprochen, dass wir uns, wir haben ja in unserem Registrierungsprozess, hatte ich ja vorhin schon skizziert, nur zum einen Fragen zum Background und eben auch Wünsche auf die Zukunft bezogen, aber eben auch so ein paar Out-of-the-Box-Fragen, wo wir so ein bisschen andere Einblicke einfach zu der Person gewinnen wollen. Und davon würden wir gerne eine Frage aufgreifen. Wir haben jetzt nicht abgestimmt, welche, aber ich nehme einfach mal eine meiner Lieblingsfragen, die da wäre. Wenn du ein Planet wärest, beschreibe diesen, wie dieser so ausgestaltet ist.
Oh, spannend, dankeschön. Ja, es hat mich mega gefreut. Total schön, dass ihr beide da wart und die Zeit hattet. Danke für eure starken Impulse und danke, dass ihr Momhunting gegründet habt. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr damit die Arbeitswelt revolutionieren werdet und vor allem aber auch ganz vielen Müttern ja eine Perspektive gebt. Dankeschön.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, danke für das tolle Gespräch, Isabel.
Dankeschön.
Und danke auch für deinen Einsatz in diesem Bereich. Da ziehen wir ja alle an einem Strang. Ja.
Dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.